Ich begrüße Sie und euch heute hier zum 10. Sonntag nach Trinitatis, der auch Israel-Sonntag genannt wird. Warum, wurde mir ehrlich erst klar, als ich den Wochenspruch dieser Woche gelesen habe, weil der berichtet davon. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Heute, am Israel-Sonntag, geht es also um das Volk Israel, das als besonderer Erbe von Gott eingesetzt wurde. Gottes Volk, auserwählt, eben etwas ganz Besonderes. Doch das Wunder ist, dass wir durch Jesus auch dazu gehören dürfen. Darüber wollen wir nachdenken, das wollen wir feiern.
Wir hören auf Worte aus dem Römerbrief die Lesung für den Israel-Sonntag. Ja, da geht es um Israel, um was sonst? Ich lese einige Verse aus Kapitel 9 und aus Kapitel 11. Und da sagt Paulus: Meine Stammverwandten nach dem Fleisch, sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist, über allem sei gelobt in Ewigkeit. So frage ich nun, hat Gott denn sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. So frage ich nun, ja, sind sie dann gestrauchelt, damit sie fallen? Auch das sei ferne. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und an dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, ja, aber die Zweige sind doch ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich. Fürchte dich eher. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Ich will euch, liebe Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. So wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser und der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar jetzt scheinbar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung, die können ihn nicht gereuen. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Erkenntnis und der Weisheit Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich sind seine Wege. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ja, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Der Herr ist Gott. Und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Halleluja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Heute ist also der 10. Sonntag nach Trinitatis. Die Sonntage nach Trinitatis sind die sogenannten festlosen Wochen im Kirchenjahr, so nach Pfingsten. Und das Erste, was so als nächstes richtig großes Fest im Kirchenjahr kommt, also wir haben Jubelkonfirmation noch dafür und Einschulung, aber so vom Kirchenjahr her, das ist dann erst wieder Erntedank. Und mittendrin in dieser sogenannten festlosen Zeit, also der Israelsonntag. Nur, woran denken wir eigentlich am Israelsonntag? Das ist mir immer wieder, also ich gebe ehrlich zu, ich bin immer so ein bisschen weit weg gewesen von dem Gott, von diesem Sonntag. Ich war oft im Urlaub und irgendwie war da auch oftmals was anderes irgendwie. Und das ging mir dieses Jahr so richtig nochmal auf. Ich sage, ja, was feiern wir da eigentlich? Interessant ist, die Juden selber feiern am 9. Av des jüdischen Kalenders eine ganze Reihe von Dingen, wo sie gedenken. Sie gedenken nämlich an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Der 9. Av, das ist so in etwa die Zeit rund, das wechselt bei uns ja immer ein bisschen, wann der 10. Sonntag nach Trinitatis, das ist abhängig von Ostern, aber es ist so in etwa die Zeit um den Sonntag, den 10. Sonntag nach Trinitatis, der 9. Av. Am 9. Av, da wurde 586 vor Christi Geburt der Tempel durch die Babylonier in Jerusalem zerstört. Und am 9. Av, so sagt es die rabbinische Überlieferung, wurde auch der Tempel im Jahre 70 nach Christus durch die Römer zerstört. 135 nach Christus, da, also nochmal 65 Jahre später, da gab es nochmal einen Aufstand von Bar Kochba, von den Juden gegen die Römer. Und da wird gesagt, das war auch am 9. Av. Es wird also alles, diese Erfahrung von Zerstörung auf diesen Festtag, auf diesen Gedenktag gelegt. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil Jerusalem wurde im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur der Tempel zerstört, das war vorher passiert, Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und kein Jude durfte unter Androhung von Todesstrafe seit 135 unter Herrschaft der Römer mehr Jerusalem betreten. Und seither gab es keinen Staat Israel mehr, kein Land für dieses Volk. Bis 1948. Und deswegen ist das auch etwas so Besonderes. Für viele Juden, aber auch für viele Christen, ist das die Erfüllung der alten Prophezeiung aus den Propheten, dass ja Gott sein Volk wieder sammeln wird, von Norden und von Süden, von Osten und von Westen. Und es wird einen Neuanfang geben. Aber was hat das mit uns zu tun? Außer, dass Israel seither eigentlich regelmäßig in unserem Wohnzimmer ist, über die Nachrichten. Durch das, was wir aus Nahost dann ja mitbekommen und was uns immer wieder erschreckt. Naja, was heißt außer das? Wir sind als Deutsche ja an der Stelle sehr hellhörig und sehr sensibel, und zwar zu Recht, aufgrund unserer Geschichte mit diesem Volk, mit den Juden, schrecklich und schuldbeladen. Und an einem solchen Tag wie diesem, aber nicht nur an einem solchen Tag wie diesem, einfach nicht zu vergessen, nicht zu übersehen. Und wir schrecken zusammen und wir schrecken auf, ja hoffentlich sogar, wenn in unserem Land Antisemitismus wieder salonfähig ist, wieder wächst. Das geht gar nicht. Aber haben wir darüber hinaus etwas mit Israel zu tun? Als Kirche. Also die Frage ist, haben wir so etwas wie eine geistliche Geschichte, die uns angeht, die uns berührt, die uns bewegt? Etwas, das wir tatsächlich feiern, beziehungsweise wo wir gedenken können? Und auch da liegt es auf der Hand. Als Kirche, als Christenheit haben auch wir eine Geschichte, hat dieser Israelsonntag tatsächlich etwas, wo wir nachdenken müssen, nachdenken sollen. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts wurde der Israelsonntag von der Kirche, von der Christenheit immer wieder in der Art und Weise gefeiert, dass gesagt hat, wurde, Gott hat Israel verworfen und er hat uns erwählt, die Kirche, die Christen, das neue Israel, anstelle von Israel jetzt wir, Gottes Volk. Wie gefährlich das ist und wohin das führt, hat nicht nur der Holocaust gezeigt, sondern da ist so viel Unrecht, da sind so viel Diskriminierungen und Verfolgungen geschehen über die Jahrhunderte hinweg in Deutschland, in Europa, weltweit, wo wir als Christen schuldig geworden sind an dem Volk Gottes, am Volk der Juden, an Israel. Nicht nur als Deutsche, auch als Christen. Die Kirche, die Synagoge, abgelöst von uns als Kirche. Die Synagoge abgelöst von uns als Kirche. Dem widerspricht Paulus, wir haben das gehört, ganz, ganz klar. In Römer 11, 9 bis 11, in diesen drei Kapiteln, aus denen wir einige Verse vorhin gehört haben. Und er sagt, Leute, Vorsicht, so einfach ist das nicht. Und vor allen Dingen ist es so auch nicht richtig. Gott steht zu seinem Volk. Auch wenn ein Großteil, der Jesus als Retter, als Messias, als Christus nicht erkannt und nicht anerkannt hat, ihn höchstens als Propheten sehen. Gott steht zu seinem Volk. Da ändert sich nichts dran. Der Israel-Sonntag hat also seine Geschichte. Aber haben wir eine Geschichte mit diesem Sonntag, mit diesem Volk? Ich meine, so wie wir jetzt auch hier sitzen und hier stehen. Und dieser Frage habe ich versucht, für den Sonntag 2018, den Israel-Sonntag 2018 nachzugehen. Und Sie merken, da geht mir eine ganze Menge wirklich durch Herz und Kopf. Ja, durch Kopf und Herz. Und interessant, was sich dann manchmal so fügt und was da so zusammenkommt. Moritz, stimmt es, am Mittwoch seid ihr wiedergekommen? Montag schon? Okay. Also, Moritz war gerade mit Stefanie Spranger zusammen und einer Gruppe von Jugendlichen in Israel. Und Moritz, ich bitte dich, komm doch einfach mal nach vorne. Du hast jetzt ganz frisch eine Reise nach Israel hinter dir. Und da wäre es einfach mal interessant, kurz zu hören, was du so zu erzählen hast. Ja, das Mikrofon. Wir können uns so hinstellen, ich gehe hier hin. Sie hören mich, ihr hört mich. Und wenn du laut sprichst, hören sie dich auch. Gut. Also, ich habe mir mal aufgeschrieben, das als Erste ist... Wie kam das eigentlich, dass ihr eine Reise nach Israel gemacht habt? Was war das für eine Reise?
Es war eine Studienreise vom Schüler-SMD organisiert.
Also SMD ist Studentenmission Deutschland, Bereich Schülerarbeit.
Ja, und ich habe dadurch eigentlich erfahren durch Stefanie, die kann leider nicht hier sein heute, aber die ist auch in unserer Gemeinde und die arbeitet auch beim Schüler-SMD, also beim SMD Brandenburg. Und dann habe ich das gesehen, das hing an der Wand da im Gemeindezentrum, habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Ich habe mir da nicht so viel Gedanken drum gemacht, was man denn da so sehen könnte in Israel, und habe mir nur gedacht, kann man sich ja mal angucken.
Hast du dir angeguckt? Was habt ihr euch angeguckt? Was habt ihr so gemacht in Israel?
Wir sind als Erstes in Tel Aviv gelandet und wir sind danach gelandet, wir haben nicht viel von Tel Aviv gesehen, sind dann danach ans Mittelmeer, haben dort eine Nacht übernachtet, also im Freien. Und ja, das war auch eine Erfahrung. Und dann sind wir weiter an Nazareth vorbei, am Tabor. Tabor ist ein Berg, der auch in der Bibel vorkommt. Und sind halt an Nazareth vorbei, zum See Genezareth. Und dann waren wir 3 Tage am See Genezareth in Tapka. Das ist... Tapka, da fand höchstwahrscheinlich die Speisung der 5000 statt. Also da steht auch eine Kirche mit so einem ganz berühmten Mosaik. Das kennen vielleicht einige, wenn man es ihnen zeigt. Und Tapka liegt unterhalb von dem Berg, auf dem die Bergpredigt gehalten wurde, was auch nochmal sehr interessant ist, auf dem wir dann auch waren. Und am dritten Tag sind wir dann auf die Golanhöhen gefahren. Das ist ein ziemlich, sagen wir, heißes Gebiet, weil... Da wird viel gekämpft und da
gibt es. Nach Syrien hin, ne?
Ja, genau. Mhm. Also, es wird eigentlich in Syrien gekämpft, aber es geht meistens auch um die Golanhöhen. Also, das hört man auch oft in den Nachrichten zum Beispiel. Es wurde am Mittwoch, also nicht diesen, den letzten, wurde ein Kampfjet über den Golanhöhen abgeschossen und sowas alles. Also, da passiert ziemlich viel. Und dann sind wir weiter runter zum Toten Meer. Und dort haben wir dann auch eine Nacht übernachtet und waren, also in der Wüste haben wir übernachtet und haben uns in der Wüste noch was angeguckt. Zum Beispiel einen Wadi, das ist sozusagen eine kleine Oase in der Wüste. Und in dem Wadi soll David einige der Psalmen geschrieben haben, zum Beispiel. Und dann sind wir weiter, nachdem wir am Toten Meer waren, sind wir wieder hoch nach Jerusalem. Und in Jerusalem haben wir dann ganz viel uns angeguckt. Also halt das, was man sich so anguckt. Die Grabeskirche, das Gartengrab und die Klagemauer mit dem Tempelberg.
Wenn du, das ist ja also jetzt in wenigen Worten, also aber diese wenigen Worte, die machen deutlich, ne, was da alles passiert ist. Und da sind ja eine Menge Eindrücke auf dich, auf euch zugekommen. Was war denn für dich persönlich so, dass du sagst, da ist mir Israel, da ist mir überhaupt, für mich selber sind mir Dinge nahe gekommen, waren beeindruckend. Was war das für dich besonders?
Also einmal war es dieser Kontrast zwischen in der Wüste, wir waren am See Genezareth und da blüht alles, da gibt es riesige Bananenplantagen und da kann man Mangos anbauen und alles ist grün. Und dann fährt man ein kleines Stück weiter, also eine Stunde fährt man in den Süden und alles ist kahl. Also wirklich, da ist Wüste wie, also da kann man sich dann auch vorstellen, wie das war, wenn das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist. Und dann lustig ist, wie die 40 Jahre da lang gewandert sind, weil die Wüste ist eigentlich gar nicht so groß. Aber die sind halt irgendwie ganz im Kreis gelaufen oder so.
Ja, auf jeden Fall waren sie eine ganze Zeit, ja genau. Die sind, ja, sind man, da viel, sind, haben sich aufgehalten und konnten nicht weiter, ja, genau.
Man
ja.
kann sich nicht wirklich vorstellen, wie die das geschafft haben. Also. Und dann merkt man auch richtig, wie das gelobte Land sein soll, weil man sieht einfach, wie auf der einen Seite, also Milch und Honig in Überfluss ist, könnte man sagen. Also da wächst alles und die Mangos wachsen da, du kannst sie einfach pflücken und essen. Und dann, das fand ich ganz beeindruckend und das andere war, dass man wirklich sehen konnte und sich vorstellen konnte, was, wie Jesu da gewirkt hat und was er da gemacht hat. Zum Beispiel auf dem Berg von der Bergpredigt. Wenn du da dir die Bergpredigt mal durchliest, dann merkst du richtig, wie das übereinstimmt und kannst dir vorstellen, wie das da passiert ist und wie Jesus da auf diesem Berg stand und die ganzen Leute da rumstanden.
Das heißt also, ein Besuch in Israel, in diesem Land, bringt dir das, was der christliche Glaube so transportiert, was man sonst liest und eher theoretisch hört, bringt es dir ein gutes Stück näher?
Ja.
Okay. Nun war es deine erste Reise und die Stefanie Spranger, die ist ein echter Israel-Fan. Und die ist eigentlich, wenn es irgendwie geht, wenigstens zweimal zu Weihnachten und Ostern dort und manchmal eben auch öfter. Und nun können wir sie leider nicht fragen, weil sie dienstlich in Bad Blankenburg heute ist. Aber sie hat uns einige Worte geschrieben, was ihr das bedeutet, warum Israel für sie so wichtig ist und ja, wo sie die Begegnung auch als so wichtig empfindet. Und ja, da hören wir einfach mal. Und weil die beiden unterwegs waren miteinander und er viel von dem nachvollziehen kann, was sie schreibt, liest Moritz uns das vor, was Stefanie uns dazu sagt.
Ja, also es hat sie über eine E-Mail geschrieben. Seit knapp einer Woche bin ich zurück aus Israel. Dieses Mal hatte ich die Möglichkeit, mit einer Schülergruppe im Land unterwegs zu sein. Wirklich ein Privileg, dienstlich im Heiligen Land reisen zu dürfen. Es ist mir ein wirkliches Anliegen, Schüler dieses Land lieb zu machen, indem ich auch privat immer wieder unterwegs sein darf. Doch warum gerade immer wieder dieses Israel? Es ist für mich faszinierend, an den Orten der Bibel unterwegs zu sein. Und gerade auch beim Bibellesen bekommen so Orte, Entfernungen und klimatische Gegebenheiten eine ganz andere und neue inhaltliche Bedeutung. Jesus ist der Christus, doch Jesus war und ist auch ein Jude. Im Alten Testament lesen wir viel über die jüdischen Feste und wie sie gefeiert werden sollen. Auch Jesus hat diese jüdischen Feste gefeiert. Und so wird für mich die Bibel lebendig. Gerade auch, wenn ich die Möglichkeit habe, jüdische Feste und jüdisches Leben mitzuerleben. Das hilft mir sehr, das Alte Testament immer mehr zu verstehen und auch vieles, worauf Jesus sich im Neuen Testament bezieht. Meine Herzensstadt ist Jerusalem, der Ort, in dem Jesus unter Jubel eingezogen und schließlich verhaftet, gegeißelt, gekreuzigt wurde und gestorben ist. Doch er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Halleluja. Alles dies wird in Jerusalem greifbar. Wenn ich an der Kotel, also der Klagemauer bin und erlebe, wie die Juden in aller Treue die Schriften studieren und beten, denke ich oft, dass ich mir da eine Scheibe abschneiden kann. Auch bei aller Gesetzlichkeit, speziell bei den orthodoxen Juden, sind sie bemüht, in aller Treue nah am Heiligtum und somit bei Gott zu sein. Das lässt mich immer wieder auch auf meinen Glauben blicken und mich fragen, wie nah bin ich eigentlich im Alltag an Gott dran? Auch zehre ich sehr von verschiedenen Begegnungen im Land. Die Shoah ist in Israel gegenwärtig. Also Shoah ist der Holocaust. Doch ich habe zu keiner Zeit in Israel Feindschaft durch Juden gegenüber mir als Deutschen erlebt. Im Gegenteil, man ist herzlich willkommen und das ist für mich ein wirkliches Wunder, dass Gott an dieser Stelle Heilung geschenkt hat und noch schenkt. Und manches Mal beschämt mich das. Bewegend war in der Vergangenheit für mich unter anderem zwei Begegnungen. Ich saß im jüdischen Viertel in der Altstadt Jerusalems, draußen am Tisch einer Essenskette namens Holy Bagel. Da setzte sich eine alte Dame zu mir, um zu verschnaufen. Wir redeten kein Wort miteinander. Plötzlich krempelte sie ihren Ärmel hoch, zeigte auf ihren Arm und fragte, "Do you know what this is?" Also, weißt du, was das ist? Ich schaute auf die tätowierte Nummer auf ihrem Arm und konnte nur schweigen und zutiefst betroffen nicken. Bei einer anderen Dame, ihr Name ist Greta, war ich zum Kaffeetrinken eingeladen. Sie überlebte Auschwitz aufgrund ihrer Musikalität. Als sie aus ihrem Leben erzählte, hörte ich aufmerksam zu und merkte, wie sich eine Beklemmung und Traurigkeit auf meinem Herz legte. Sie merkte es, sprang mit ihren 90 Jahren wie ein Flummi von ihrem Stuhl auf und rief, sei nicht traurig, Lechaim, genieß das Leben. Also Lechaim ist sowas wie, ja, ist ein Gruß. Zudem hatte sie bei dem Treffen extra das Weihnachtsoratorium von Bach aufgelegt und Stollen besorgt. Welch ein Geschenk, diese Begegnung gehabt zu haben.
Ja. Moritz, vielen, vielen Dank. Das ist sehr interessant. Danke, dass du dir die Zeit da genommen hast und auch die Mühe, das alles also jetzt rauszudrucken, aber auch uns das zu erzählen, was du erlebt hast. Vielen, vielen Dank. Ich finde, in dem, was die beiden erzählen, wird deutlich, da geht es um unsere Geschichte als Deutsche, aber um viel, viel mehr. Das große Wunder ist doch, dass diese Geschichte Gottes mit diesem Volk bis zu uns reicht. Und das große Wunder der Geschichte ist, dass das eine Geschichte mit den Völkern wird und wir da mit hineingenommen werden. Und ich finde das so wichtig, das hört sich so theoretisch an, wenn ich das sage und weit weg bin, aber wenn ich das erlebe, so wie ihr das jetzt beschrieben habt, dann merkt man, das hat mit Leben zu tun, das ist mit Leben gefüllt. Es erfüllt sich die alte Verheißung an Abraham, dass gesagt wird, ich will dich segnen und ich will ein großes Volk aus dir machen und in dir, Abraham, werden gesegnet werden die Völker. Es erfüllt sich die alte Verheißung an die Propheten, die Gott immer wieder gegeben hat, dass gesagt wird, ja, und es wird nicht nur das Volk Israel anbeten in Jerusalem, sondern die Völker werden kommen und zum Zion ziehen und werden anbeten. Es geht hier um die Heils- und Rettungsgeschichte mit uns Menschen. Eine, die bei allen Unterschieden eher ist, eine ist, die verbindet, als dass sie trennt. Und wie sehr das Volk Israel und die Erwählung Israels und wir als Kirche auch zusammengehören, auch ganz praktisch, hören wir jetzt nochmal in einer ganz anderen Art und Weise, aber wo wir merken, ja, auch das geschieht mitten unter uns. Und da würde ich Andi Biele bitten, mal nach vorne zu kommen. Du hast eine ganz eigene Geschichte und dass du uns, oder sagst auch, wenn ich es vorlesen soll, kann ich es auch machen. Ja? Gut. Alles klar, bitte.
Schönen guten Tag. Ich will bloß einen Satz vorher bringen, weil bei dem Vorlesen, was rausgekommen ist, Meine Großeltern und meine Tante sind in Auschwitz umgekommen. Meine Tante war 5 Jahre alt. Und das hat mich jetzt dementsprechend auch dazu gebracht. Ich danke, dass ich so hier vor euch reden kann, darüber. So, ich wollte euch eigentlich bloß sagen, also erzählen, wie ich es da so sehe. Da ich als Kind den Namen eines der Stammväter Israels erhielt, den Namen Ruben, den erstgeborenen Sohn Jakobs und auch den Namen eines Apostels, nämlich Andreas, Jünger Jakobs. Jesus, Entschuldigung, habe ich eigentlich sowohl mit dem jüdischen Glauben als auch mit Jesus was gemeinsam. Dazu kommt, dass meine Mutter nach dem Kriege vom evangelischen Glauben zum mosaischen Glauben konvertiert ist. Ich im jüdischen Glauben erzogen wurde, allerdings so, dass immer klar war, dass alle Menschen sind Gott wichtig und stammen von Gott ab. Entschuldigung.
Ganz gut, alles gut.
Gott hat sein Volk erwählt. Gott hat seinen Sohn gesandt. Um Jesus vereinigt uns alle. Das erfahre ich hier in der Gemeinde, in dem Gottesdienst und Gesprächen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ganz praktisch verbindet auch ein Gebet jeden Morgen mit meinem jüdischen Hintergrund und mit Jesus, spricht eigentlich mit Gott. Das lese ich euch mal vor. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Und ich übersetze es euch auch gerne. Höre Israel, der Ewige ist unser Gott. Der Ewige ist der Einzige, der Ewige allein. Und dann danke ich euch, dass ihr mir so zugehört habt. Und ein Shalom.
Danke dir, Andreas. Shalom. Ja, das ist, ja, da kann man Danke sagen, genau. Man merkt, ne, da passiert etwas, das ist bewegend in vielfältiger Art und Weise. Ich habe jetzt hier noch eine ganze Menge mehr stehen. Ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt noch sage. Ich glaube, ich heb mir das lieber für ein andermal auf. Weil das, was für uns deutlich wird an dieser Stelle, ist genau das. Und das möchte ich gerne, dass wir das merken, wie wichtig das ist. Dass das, was wir da in der Bibel lesen, nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament, durch Jesus zu unserer geistlichen Geschichte wird. Einen Satz sage ich mal noch, den hat Papst Pius XI. Vor vielen Jahren mal gesagt, in einer Enzyklika. Er hat gesagt, geistlich sind wir eigentlich alle Semiten. Geistlich. Weil wir durch Jesus hineingenommen sind in diese Gemeinschaft, das ist Gnade, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Da können wir die Nase nicht hochheben, da können wir nicht stolz sein, da können wir schon gar nicht herunterschauen auf das Volk Israel, sondern da, wo wir, so wie das Volk Israel auch, durch Scheitern, durch Schuld, durch Irrtum hindurch, von Gott ganz neu und wieder neu gerufen sind, uns zu ihm hinzukehren, das verbindet uns mit Israel. Das ist die Geschichte Israels, mehr und mehr zu erkennen, wir sind erwählt, nicht weil wir so toll, so großartig sind, weil wir die Gesetze erfüllen und das alles so super hinkriegen, sondern weil Gott uns liebt. Weil Gott uns erwählt, weil Gott uns immer wieder ruft, immer wieder zu sich ruft, ist das ein Volk, was in einer Geschichte von 2.000, 3.000 Jahren immer wieder merkt, wir dürfen neu anfangen. Wir dürfen uns zu Gott hinkehren und da, wo wir keine Zukunft mehr haben, wo alles aussichtslos erscheint, da wählt Gott uns, da ermutigt Gott uns, da schenkt Gott uns eine Zukunft, ein Ziel. Israel war damals eines der einzigen Völker, die wussten, dass die Geschichte des Volkes und die Geschichte dieser Welt ein Ziel hat. Und da sind wir durch Jesus mit hineingenommen. Wir sind hineingestellt in den großen Bogen der Heilsgeschichte Gottes. Da, wo wir als Christen persönlich und als Kirche, da gehe ich wieder zum Anfang, und als Volk eine Schuldgeschichte voller Scheitern und Irrtum und Schuld mit uns tragen, sind wir hineingenommen durch Jesus, durch die Liebe Gottes, in die Heilsgeschichte Gottes. Wir haben Gott im Rücken, wir haben Gott an unserer Seite und wir haben Gott vor uns als unser Ziel. Und so sind wir unterwegs mit dem Volk Israels auf das große Ziel Gottes zu. Und ich wünsche euch, Moritz, dir mit dieser Erfahrung, aber auch euch und Ihnen und mir, dass uns das ganz nahe kommt, dass das nicht eine Weltanschauung ist, keine Theorie, sondern das Leben, das Gott uns schenkt, wo wir mit ihm etwas erleben können, gerade in den Tiefen unseres Lebens, gerade in unseren Irrtum und aus unserer Schuld heraus. Gott segne euch. Gott segne Israel. Amen.